herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down to Dorf. Ich darf euch beglückwünschen, denn ihr habt es geschafft, mal wieder einzuschalten und kriegt hier mit die neueste Folge, die aktuell neueste Folge mit von Down to Dorf zusammen an meiner Seite, die mit mir diese Folge bestreiten werden. Einmal der Sebastian.
Ich grüße euch.
Und auf der anderen Seite der faulenzende Robert.
Hello.
Seid gegrüßt, Ladies and Gentlemen, Zuhörer, Patreons und was da alles sonst noch kreucht und fleucht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder das eine oder andere Paket an Themen mitgebracht, das wir heute mal ein bisschen durchdiskutieren wollen. Und ich glaube, ich steige gleich direkt hart ein, oder? Lasst uns mal einen harten Cut in ein Thema machen, das gleich, da geht es gleich um Tod und Verderben. So wie es der Schock auch vorher schon gesagt hat. Tatsächlich ist es kein lustiges Thema, also das möchte ich vorab, also es ist schon ein ernstes Thema, das jetzt gleich kommt. Aber lasst uns doch das gleich von Anfang an behandeln, da hat der Schock nämlich recht. Dann ist das nämlich schon mal raus aus unseren Köpfen. Was meine ich mit negatives Thema? Was meine ich mit Tod, Leid und Verderben? Ich möchte es einfach mal ganz kurz vorlesen, denn es handelt sich grundsätzlich um einen Post. Der Post ist auf Instagram erschienen. So, jetzt danke. Und zwar von Recht to Go, das ist die Kanzlei WBS. Wilke Bäumer.
Die heißt Solmecke. Mittlerweile anders.
Die heißt Recht to Go. Die heißen WBS Legal.
Ja, genau.
Aber Wilde auf Instagram haben sie. Genau, und auf Instagram haben sie es nochmal umgenannt auf Recht to Go. Aha. So heißen die da jetzt. Und es geht um Folgendes. Ich lese mal kurz vor. Der US-Bundesstaat Tennessee hat die Strafe für Trunkenheit am Steuer erheblich erhöht. Wer dort nun alkoholisiert einen tödlichen Unfall verursacht, der muss Unterhalt an die hinterbliebenen Kinder zahlen. Das Ethan, Haley and Bentley-Gesetz ist nach drei Waisen benannt worden, die ihre Eltern bei Unfällen in Zusammenhang mit alkoholisierten Autofahrern verloren haben. Das ist also das, worauf wir jetzt mal eingehen wollen. Also ich möchte auf jeden Fall darüber sprechen. Das Thema kommt tatsächlich auch von mir, weil ich persönlich diesen Gesetzentwurf oder das Gesetz, das da durchgedrückt wird oder durchgedrückt wurde, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also ich möchte jetzt einfach mal so pauschal sagen, ich weiß, ich lasse mich da jetzt glaube ich wieder auf was ein, wo ich von euch beiden gebasht werde, aber ist mir egal. Ich finde, dieses Gesetz könnte einfach so übernommen werden und nach Europa gehen, damit man grundsätzlich da schon mal so einen kleinen Riegel vorschieben kann, dass man sagt, yo, du bist verantwortlich für so einen Wahnsinn, was du da aufhörst, für so einen Irrsinn, den du Leuten antust, für Leid, das du verursacht hast, nur dadurch, dass du saufen musstest und Auto fahren musstest. Und dabei sind Leute umgekommen, getötet worden. Und natürlich soll dieser Mensch, auch wenn es natürlich schon eine psychische Strafe ist, dass im Nachhinein dann am nächsten Morgen, wenn man, was weiß ich, im Krankenhaus oder sonst wo aufwacht, man kann sich nichts erinnern. Und dann kriegt man vor den Latz geknallt, du hast Leute getötet. Das alleine ist natürlich schon heftig, gar keine Frage. Aber trotzdem ist es so, dass diese Leute definitiv zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Und da reicht es nicht, irgendwelche kurzen kleinen Strafen oder auch von mir aus hohe Strafen zu bezahlen und den Führerschein zu verlieren. Das ist meiner Meinung nach zu wenig und sollte definitiv viel härter bestraft werden. Und da finde ich zum Beispiel diese Vorgehensweise sehr, sehr gut.
Also ich glaube, in Deutschland haftest du ja, also jetzt für die Kinder wahrscheinlich nicht, aber wenn du einen Unfall verursachst und jemand verletzt sich, dann haftest du ja auch.
Ja, im Sinne von Schmerzensgeld, ja. Okay, ja.
Also ich finde es halt komisch, dass das halt, ist das quasi das Gesetz nur für Drink and Drive quasi gedacht.
Genau.
Weil das kannst du ja in jeder anderen Situation, kannst du es ja genauso. Das ist ja ein sehr spezieller Fall, dass jemand betrunken jemanden totfahrt. Wenn jemand nüchtern einen totfahrt, weil er fahrlässig Auto gefahren ist, dann müsste das ja, also dann zählt das Gesetz nicht, oder? Weil das ist ja eigentlich Kupfwerksprunger, oder?
Na, also ich glaube nicht, dass es Kupfwerksprunger ist, weil die Fahrlässigkeit dadurch, dass du betrunken ins Auto steigst, schon nochmal eine andere ist, als wenn du ins Auto steigst und ich verstehe schon den Sinn, wenn du meinst, wenn du zum Beispiel jetzt über deine Geschwindigkeit hinausfährst, das Ganze unkontrollierbar wird und du fährst von mir aus in eine Menschenmenge rein, weil du es halt, also nicht aus Absicht, sondern weil du es halt nicht mehr kontrollieren kannst. Auch das sehe ich als absolut fahrlässig, gar keine Frage. Und wenn es in so eine Sparte geht, dann wäre ich auch da der Meinung, ja, auch da sollte man dann dieses Gesetz anwenden dürfen und können und sollte sagen, jo, jetzt bist du verpflichtet, Alimente zu bezahlen. Und zwar so lange, bis diese Kinder sollte es eben Familien betreffen, wo der Vater, die Mutter, beide oder wer auch immer der Familie quasi entzogen werden, dafür sollte der, diejenige dann wirklich zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar in vollem Umfang.
Zum einen ist das ein super spezieller Fall. Also, du musst betrunken fahren und dann zwei Eltern oder ein, also, oder nicht unbedingt zwei, wenn die Person nur ein Elternteil hat. Kann ja auch sein, dass dann nur eine Person getötet werden müsste, um dann in Rechenschaft zu kommen. Aber zum einen finde ich es schwierig, weil eigentlich sind ja Gesetze dafür da, um so eine gewisse Abschreckung zu erzielen. Und es gibt ja genug Untersuchungen, die zeigen, dass eine höhere Strafe nicht unbedingt davon abhält, Straftaten zu begehen. Sogar es gibt ja auch Todesstrafen und selbst dann machen Leute Straftaten. Zum anderen ist Trunkenheit am Steuer, du bist ja, wenn du die Entscheidung triffst, Auto zu fahren, ja schon betrunken und damit nicht zurechnungsfähig oder begrenzt zurechnungsfähig. Und es ist ja eigentlich sogar so, wenn du total betrunken irgendwas anstellst, bist du sogar weniger haftbar als nüchtern.
Wir sprechen von USA, Tennessee, ne? Wir sprechen nicht von Europa.
Ja, aber du willst es ja übernehmen.
Ja, also, ja, okay, darum geht's. Okay, verstehe, ja.
Also jemand, der eh schon betrunken ist, trifft jetzt wahrscheinlich auch nicht die rationalste Entscheidung und wird sagen, ich begehe diese Straftat nicht, weil die Strafe ist sehr hoch.
Ja, klar, ja.
Oder nicht nur das ist ja nicht mal so, dass wenn ich sag, ich fahre halt betrunken, dann gehst du ja auch schon nicht davon aus, dass du jemanden überfährst, sonst wirst du ja wahrscheinlich nicht fahren. Sondern du gehst ja davon aus, dass du eben, weil du ja eher enthemmt bist und vor allem auch selbstbewusst gestärkt, was ja Alkohol macht, gehst du ja davon aus, dass du wahrscheinlich einfach nach Hause fährst und das kannst du schon. So, weißt du, ich bin so dicht, trag mich zum Auto, ich fahre ich heimmäßig.
Ja, genau.
Und deswegen, glaube ich, würde das einfach nichts bringen. Also es würde nicht dazu führen, dass das weniger passiert. Und worauf du abziehst, ist eher so eine Art Bestrafung. Und ich finde nicht, dass das der richtige Weg ist, um jemanden zu bestrafen, weil eine Bestrafung hat ja auch immer das Ziel, eine Art Resozialisierung, also jemanden die Chance zu geben, für seine Straftat zu büßen. Und der Staat ist ja nicht der Rächer sozusagen, ist ja nicht die Aufgabe vom Staat, ist ja nicht Rache zu üben, sondern dafür zu sorgen, dass jemand danach wieder seine Schuld abarbeiten kann, sozusagen, oder?
Ja, nee, mir geht es tatsächlich so 50-50. Also mir geht es nicht nur um die Bestrafung, mir geht es schon auch um die andere Seite, quasi den Betroffenen zu helfen.
Und ja, aber da geht es ja darum, da denke ich mir, wir sind ja in dem Sozialstaat. Der Staat sollte sowas machen. Und
wieso soll der Staat für sowas aufkommen?
Weil man damit ja die Hilfeleistung abhängig macht von der monetären Situation des Täters.
Ja, wenn jetzt ein Bürgergeldempfänger an Tod fährt, dann, naja, so viel Support kann der ja nicht.
Dann muss der Staat aufkommen, ja.
Ja, und also ich wie gesagt, ich finde es grundsätzlich eigentlich nicht so schlecht, wenn so Strafen, die auferlegt werden vom Staat, eher den Opfern zukommen als am Staat. Also da hast du auf jeden Fall einen Punkt, weil das hat mich auch schon oft geärgert, wenn man so mitkriegt, ja, jemand, was weiß ich, haut am anderen aufs Maul und dann muss der, keine Ahnung, wie viele Tagessätze Strafe zahlen. Und dann im Gegensatz ist das Schmerzensgeld oft irgendwie gar nicht so hoch.
Ja.
Und ich finde in solchen Fällen ist oft, ja, dann soll halt einfach die Strafe dem Opfer zukommen. Weißt du, Simon?
Ja.
Das da die irgendwie schlauer finden, als dass der Staat dann abkassiert. Also ist doch viel schlauer, wenn dann der Geschädigte wenigstens was davor hat.
Nee, man, das passiert.
Was
es wird wieder Schmerzensgeld bezahlt. Das passiert ja. Mhm. Es wird auch Schmerzensgeld bezahlt. Zum Beispiel kenne ich einen Fall, ich habe da einen Bekannten zum Beispiel, da weiß ich aus der Vergangenheit, da war die Situation, er war sehr betrunken, damit wir im Thema bleiben, hat ein Auto quasi in seinem Suff beschädigen wollen. Allerdings saß der Fahrer der Besitzer des Autos im Fahrzeug, währenddessen das Fahrzeug quasi beschädigt wurde. Der Fahrer ist ausgestiegen, hat natürlich was dagegen gehabt, dass sein Fahrzeug jetzt beschädigt wird. Wollte den Betrunkenen davon abhalten, indem er ihn in den Schwitzkasten genommen hat. Beide sind umgefallen, also im Getümmel, im Gemenge, also es wurde nicht geschlagen, so wie es mir erzählt wurde, es wurde nicht geschlagen, sondern es ging mehr darum, der Fahrer, ein älterer Herr tatsächlich, hat den Verursacher in den Schwitzkasten genommen, der Besoffene hat sich gewehrt, beide sind umgefallen. Der Betroffene, also der Besitzer des Fahrzeugs, hat sich bei dem Sturz oder wegen dem Sturz eine Platzwunde zugezogen am Kopf, und eine Verletzung, glaube ich, am Knie, glaube ich, war es. Müsste ich jetzt lügen. Aber auf jeden Fall musste der Verursacher dafür Schmerzensgeld bezahlen. Ich glaube, weiß nicht, ein paar tausend Euro waren das, was er mir damals erzählt hat. Und das sind schon so Sachen, also da fließt das Geld nicht an den Staat. Da wird das Geld quasi, der Staat verurteilt dich als Verursacher dazu, dieses Schmerzensgeld an den Geschädigten zu bezahlen. Das ist so. Plus natürlich gewisse Gerichtskosten, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, etc. etc.
Also, ja, das weiß ich schon. Ich finde nur, manchmal könnte man sich das sparen, wenn man einfach die Strafe quasi schon einfach dem Opfer zukommen lässt. Weißt du, Mann?
Nee.
Also ich krieg auch nicht aufs Maul, okay? Ja. Und dann gehe ich vor Gericht und ich gewinne vor Gericht. Und dann kriege ich, sagen wir mal, 1.000 Euro.
Ja.
Und der Staat kriegt aber 2.000 Euro.
Wann ist das so?
Naja, wenn ich Schmerzensgeld krieg, aber der Täter muss ja auch eine Strafe bezahlen an so. Den Staat. Verstehst du? Da habe ich oft...
Verstehst du? Oft,
verstehst du mich?
Nee.
Naja, es gibt ja die
Strafe. Nein, stopp. Du zahlst nicht doppelt. Du zahlst nicht Schmerzensgeld und Strafe. Das stimmt nicht. Das ist nicht so.
Das hört man doch ganz oft. Du bist verurteilt, 20 Tagessätze zu, was weiß ich, 45 Euro
ja.
Strafe. Dann ist das doch ja. die Strafe, die du dem Staat geben musst.
Ja, richtig. Aber dann zahlst du kein zusätzliches Schmerzensgeld. Du zahlst entweder Schmerzensgeld oder
Ach
du
so, bezahlst so ist Strafe. Das. Okay, ja. Das habe ich nicht gewusst. Ach krass, okay. Dann bin ich Staat. Dann habe ich keine Einwände, euer Ehren. Wieder Max, scheiße, wie heißt der Lieblings? Max Richter?
Max, ja, der Max Richter. Der ist ja auch Richter.
Es ist auch so, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber es ist auch so, wenn du zum Beispiel jetzt eine Strafe bekommst, eine Gefängnisstrafe, dann kriegst du da auch nicht zusätzlich nochmal eine Geldstrafe. Es gibt nur ein Strafmaß. Du kannst nicht beide Strafmaße kriegen, das geht nicht.
Aber du kannst in den Knast wandern und trotzdem jemandem Schmerzensgeld.
Ja,
schuldig
sein, aber oder? Du kannst nicht zweimal vom Staat bestraft werden und musst zweimal an den Staat quasi abdrücken im Sinne von Geld und Haft. Das geht nicht, das gibt's nicht.
Also, aber
es ist entweder die Strafzahlung oder du fährst ein oder du kriegst Bewährung. Aber du kriegst nicht Bewährung und zahlst Strafe an den Staat. Sowas gibt's nicht.
Nee, das meine ich ja nicht. Aber ich habe gedacht, mit Schmerzensgeld eben.
Das Schmerzensgeld zahlst du.
Tagessätze.
Es gibt
ja okay, das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. Ihr dreht euch wieder im Kreis. Ihr habt das fünfmal das Gleiche erklärt. Die Leute haben es verstanden.
Aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht mehr sicher, ob das wirklich so ist.
Ja, das ist ja der Punkt. Wir wissen es halt nicht. Das ist, also okay. Digger sagt, er weiß es, dann weiß, also das Einzige, okay. Was wir haben. Also, ja. Und wenn Digger da diesen Fall kennt, dann wird das ja, war das da halt so. Aber was ich noch sagen wollte, ist, also man muss da, glaube ich, unterscheiden, weil das eine, es gibt ja jetzt auch schon so, also meine Haftpflichtversicherung zum Beispiel ist ja auch so, gegen auch Personenschäden bis zu, keine Ahnung, 10 Millionen Euro oder so.
Ja.
Und das eine ist eine Strafe, was jetzt da in Tennessee oder wo das eingeführt wurde, und das andere ist so eine Haftung, einfach eine eine Schadensforderung.
Ja.
Und das ist der Unterschied, glaube ich, weil für körperliche Schäden müsstest du ja heute auch schon haften. Auch in Deutschland, wenn du jemanden irgendwie verletzt, weil du dich fahrlässig verhalten hast.
Schmerzensgeld.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das immer Schmerzensgeld ist dann, aber einfach ein Versicherungsschaden wäre das halt dann einfach. Also wenn ich jetzt jemanden, wenn ich jetzt zu schnell fahre absichtlich und dann jemanden verletze und der hat dann einen dauerhaften Schaden, dann muss ich auch für den vielleicht sein ganzes Leben lang diese Kosten tragen.
Ja.
Das gibt's ja schon.
Ja, ja, also, aber da springt nicht die Versicherung ein und zahlt dann das Leben lang. Also die Versicherung springt dann für das ein, was an Schaden entstanden ist. Grundsätzlich über die Autobahn, die Leitplanke wurde beschädigt.
Ja, aber auch Personenschäden.
Genau, Personenschäden weiß ich aber nicht, in welchem Umfang das ist, wenn du halt fahrlässig gehandelt hast.
Ja, ja,
das aber weiß ohne ich, Scheiß, wir doktern da in einem Thema jetzt rum, ne? Das ist
schon. Ja, ja, aber ich will einfach nur die Unterscheidung machen zwischen einer Rechtsprechung sozusagen, ja, einem Urteil, ja, und ja, einem Versicherungsfall.
Ja.
Also das ist der Unterschied. Also was die da jetzt gemacht haben, ist, dass die das, was es bei uns in der Versicherung schon gibt, bis zum gewissen Maß, haben die halt zum Urteil umgewandelt. Aber ja, ich weiß nicht, also ich finde es grundsätzlich gut. Natürlich müssen Leute irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie Scheiße bauen. Ich denke, ein Gesetz bringt aber nichts, weil das ja vor allem auch Abschreckungswirkung haben sollte oder Präventionswirkung Und das wird aber nicht passieren, weil Leute, die besoffen sind, treffen keine richtige Entscheidung. Außerdem ist es sogar eine Schuldminderung, wenn man total dicht ist, von dem her
wird. Gut, das stimmt. Und das habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Also, warum das in Tennessee aufgekommen ist, das Gesetz? Ich meine, das muss ja einen Grund haben. Die müssen da ja schwere Fälle haben. Die müssen ja ein Brennpunkt sein für besoffene Autofahrer. So viel ist mal sicher. Sonst steht so ein Gesetz nicht, oder? Also, die müssen ein schwerwiegendes Problem haben mit alkoholisierten Fahrern. Und Tötungsfällen in dem Zusammenhang, weil sonst entsteht so ein Gesetz. So ein Gesetz wird keiner machen, wenn das ein-, zweimal passiert.
Ja, exakt, kann ich mir in Tennessee alles vorstellen.
Und in USA kommt vor allem auf die Medienwirkung halt auch, wenn ein besonders tragischer Fall passiert oder so, dann, und das stark in den Medien vertreten ist, kann das schon dazu führen, dass man dann so ein Gesetz bringt.
Okay. Ja. Also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es schon häufig vorkommen muss, dass das quasi.
Ich meine, das ist ja eben, das meinte ich ja vorhin, das ist so ein spezieller Fall. Also das ist ja, die Konstellation ist ja schon wahrscheinlich einfach nicht so häufig.
Also ich finde, in Deutschland wäre es ja viel schlauer, wenn man strenger damit wäre, dass Leute halt alkoholisiert überhaupt Auto fahren.
Genau.
Ich finde da, das wäre wesentlich schlauer, wenn man da einfach strenger mit den Leuten umgeht und das halt einfach ein komplettes No-Go wird.
Okay, und was würdet ihr dann, was für eine Strafe würdest du dann vorschlagen? Also präventiv, dass man sagt, jo, ich fahre nicht besoffen, weil das blüht mir dann. Was wäre dann der Vorschlag von euch beiden?
Naja,
also
ich dachte, ziemlich schnellen Führerscheinabnehmer für Zeit.
Ja, das passiert ja.
In Polen ist es ultra streng, weil die haben da auch ein Riesenproblem mit alkoholisierten Fahrern. Und ich weiß nicht, da sind die Geldstrafen enorm hoch, wenn du erwischt wirst. Das ist zum Beispiel was, also wirklich richtig krass hoch. Und zum anderen kriegst du halt auch gleich sofort extrem viel Fahrverbot.
Mhm. Ja, aber in Deutschland ist das, glaube ich, nicht so, oder? Wenn du ein bisschen drüber bist, glaube ich, passiert dann nicht so viel.
In Deutschland passiert so, dass auf dem Rad, ich meine, wir kennen doch die ganzen Geschichten. Egal, ob du dir einen E-Scooter mietest oder auf dem Fahrrad oder das schlimmste Land, was die Führerscheinthematik angeht, ist meiner Meinung nach Deutschland. Es gibt kein Land, das so schlimm umgeht mit Führerscheinbesitzern wie Deutschland. Einfach aus dem Grund, weil du in Deutschland und meine Meinung, ja? Weil du in Deutschland einfach so, so gut, sehr.
Wenn du noch immer noch meine Meinung, das ist so.
Ja. Das nimmt die Gefahr weg, dass ich gebasht werden kann, so. Na, weil ich einfach nicht verallgemeinern will. Ich weiß, ich kann ja jetzt nicht für jedes Land auf der Welt sprechen, so. Aber ich weiß, weil ich in Deutschland lebe und weil ich selber auch schon den Führerschein verloren habe, weil ich selber auch schon den PU gemacht habe, weiß ich. Und auch von Erzählungen von anderen, von Bekannten, Freunden etc., wie sie ihren Führerschein verloren haben, aus welchem Grund sie ihren Führerschein verloren haben, was es für eine Riesenthematik und was es für Riesenkosten sind, diesen Führerschein überhaupt wieder zurückzukriegen. Das alleine, also das ist in Deutschland schon überheftig. Deswegen glaube ich nicht, dass man jetzt mit noch mehr Führerscheinentzug oder noch schnellerem Führerscheinentzug, weil noch schneller geht eigentlich gar nicht als in Deutschland, dass man damit präventiv noch irgendwas ausreizen kann.
Naja, aber das kann man ja nicht verallgemeinern, es kommt ja auf den Verstoß drauf. Und ich finde zum Beispiel halt beim Alkohol, also wenn, es geht ja jetzt gerade um alkoholisiert Autofahren und ich bin der Meinung, auch wenn ich natürlich kein Autofahrer bin und deswegen immer das so ein bisschen von außerhalb betrachte, finde ich halt, das geht gar nicht. Und ich finde schon, dass man da auch schon beim ersten Verstoß meinen Schein für ein paar Monate abgeben sollte. Also es muss ja nicht sein, dass man den dann für immer verliert, so, aber dass man dann mal eine Fahrpause kriegt, ist, glaube ich, bei sowas durchaus sinnvoll, weil das einfach, niemand muss alkoholisiert Auto fahren.
Ich würde eher in die Richtung gehen, dass man sagt, man senkt die Toleranzgrenze einfach also grundsätzlich auf null. Man darf kein Alkohol trinken am Steuer.
Fertig. Ja, okay,
Das ist zum einen. Und zum anderen würde ich eher über ein Bußgeld gehen, weil wenn der Führerschein jetzt für Monate entzogen wird, dann ist es auch ein bisschen kacke, wenn man damit Leute auch ruinieren kann, weil die halt vielleicht den Führerschein brauchen.
Ja, ja.
Deswegen würde ich eher sagen, man nimmt so eine Mischung aus so einem Schweizer Modell eben, dass man sagt, du kriegst eine richtig fette Geldstrafe, die aber von deinem Einkommen abhängt. Prozentuale Geldstrafe abhängig von deinem Jahresgehalt.
Das Problem ist nur, dass es in Deutschland halt so ist, ganz egal, was du alkoholisiert bewegst, dir kann der Führerschein abgenommen werden. Was du bewegst. Du kannst besoffen auf die Straße fallen und dir kann der Führerschein weggenommen werden. Obwohl
du zu Fuß unterwegs warst. Du musst dich ja, also die bewerten ja quasi, ob du dich im Straßenverkehr, egal wie, angemessen verhalten kannst.
Ja, du bist besoffen, gehst auf, also ich will jetzt nicht den Alkohol verteidigen, ne, nicht falsch verstehen, aber nur, dass man das mal klar darstellt. Du kannst besoffen zu Fuß nach Hause gehen, fällst um, von mir aus liegst du halb auf der Straße, dir kann der Führerschein dafür entzogen werden.
Ja, aber wie oft passiert das, muss man auch mal sagen. Also,
ich bin besoffen öfters auf der Fresse gelegen, mitten auf dem Startplatz.
Ja, eben, haben sie dafür den Führerschein weggenommen? Nicht. Also, ich glaube nicht, dass es so oft...
Nee, damals nicht, ne.
Das passiert einfach nicht so oft. Ich glaube, die Promillegrenze beim Fahrradfahren ist auch so absurd hoch. Also ich glaube...
Die ist nicht so... Robert, du hast mir doch selber erzählt...
ultra hoch.
1,6 Promille, das weiß ich auswendig. Brauchst nicht googeln. Das Ding ist, du hast mir doch selber...
Echt? Diese Grenze gibt's?
Dass deine Bekannte mit einem Elektroscooter ihren Führerschein verloren hat. Das hast du erzählt.
Ja, aber bei einem Elektroscooter ist es was anderes, weil es ein Fahrzeug ist, was ein Nummernschild hat... Und dann dementsprechend so bewertet wird wie ein Motorrad. Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist halt
versicherungstechnisch. Ja, da sollte man halt nicht den Führerschein entziehen, sondern da sollte man Geld verlangen, aber nicht
den Führerschein entziehen. Aber das ist ja so lustig, das habe ich nicht gewusst, die Grenze ist tatsächlich 1,6.
Ja, du kannst total dicht sein am Fahrradfahren.
Aber also, ist quasi die Grenze, dann ist es eine Straftat. Also dann bist du absolut fahruntüchtig und begehst eine Straftat mit 1,6 Promille. Aber... Zu Recht, mit 1,6 Promille sollte man auch nicht Radl fahren.
Ja.
Finde ich schon okay.
Wie gesagt, ich will Alkohol nicht verteidigen, das liegt mir am allerfernsten, so gar keine Frage. Aber trotzdem ist es so, dass in Deutschland, ich meine, wir hatten schon mal das Thema, wir sind der Podcast, wir sind die MPU unter den Podcasts, das gab es ja schon mal. Und es ist halt einfach Fakt, in Deutschland das allerletzte. Aber nochmal, um ganz kurz jetzt abschließend zu dem Thema, ja, ich bin absolut dafür, dass wenn ich einem Vater sein Leben nehme und somit die Kinder mit ihrer Mutter quasi hinterlasse, dass ich als Verursacher dann die Alimente zu bezahlen habe dafür. Absolut, bin ich der Meinung, das also, sollte eingeführt werden.
Das kann man, ja, ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich dafür, da müsste ich mir länger Gedanken drüber machen, aber es ist eine legitime Position. Ich finde aber das komisch, wenn man das nur auf dann besoffenes Autofahren irgendwie...
Nee, grundsätzlich.
Also das sollte dann grundsätzlich gelten quasi,
genau, wenn du schuld bist
dran,
Auto,
dass jemand stirbt.
Genau, wenn du mit deinem Auto dafür verantwortlich bist, dass du einem Vater, einer Mutter das Leben nimmst, dann bist du dafür verantwortlich, dieses Kind mit deinen Alimenten bis zum 18. Lebensjahr zu bezahlen.
Aber nicht nur mit dem Auto, sondern grundsätzlich. Also müsste das ja dann sein.
Weil
warum
es
mit
gibt
Auto?
Ja auch Unfälle. Das ist ja einfach ein Unfall, da kannst du ja nichts dafür.
Ja, ich meine, es natürlich gibt's Unterschiede. So,
ja,
ich
rede eben, jetzt und da geht's nämlich los. Weißt du, wo?
Ja, aber wo fangen
wir an? Wie machst du diese? Ja, genau. Wie machst du diese Unterscheidung und so? Und das ist halt alles nicht so easy. Das klingt erstmal so, ja, ist ja klar, Gerechtigkeit und so. Aber eigentlich, glaube ich, macht man sich damit mehr Probleme, als man Lösung findet.
Ja, aber ich verstehe schon, dass das so, also mein Gerechtigkeitssinn freut sich da auch drüber irgendwie. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es nicht praktikabel ist, einfach weil einfach auch die finanzielle Situation von Leuten so unterschiedlich ist. Und wenn du dann quasi, wenn das jemand Armes macht, dann kann der halt da überhaupt nicht haften.
Ja, und wenn du jetzt ein armer Vater bist, der geschieden wird, musst du trotzdem Alimente zahlen. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann wird es halt für dich bezahlt. Ja, vom Staat. Aber wenn du es dir leisten kannst, zahlst du Alimente als geschiedener Vater.
Ja, ja, das ist ja okay.
Wo ist dann der Unterschied? Du springst dann.
Ja, das ist dein Kind, das ist der Unterschied.
Na ja, aber du springst ja nur dann dafür ein, was du verursacht hast, und zwar, dass das Geld quasi fehlt.
Naja, wie gesagt, aber das ist immer noch die Frage, wie das entstanden ist, dass es zu der Situation kam und eben
ja,
Unfälle,
natürlich.
Da kann ja niemand was dafür, das ist ja ein Unfall und ja. Jemand, der super stark unter dem Einfluss irgendwelcher Substanzen steht, kann ja oder psychisch krank ist oder sowas, kann ja vielleicht auch nichts dafür.
Dafür gibt's Gerichte. Ich meine, das ist ja klar, dafür haben wir ein Rechtssystem.
Deswegen finde ich es schwierig, das so pauschal zu sagen.
Ja, deswegen, ich will's nicht pauschalisieren, aber grundsätzlich finde ich diese Umsetzung gut.
Außerdem aber hat das Ganze für mich immer so einen Anti-Staats-Vibe. Das klingt immer so ein bisschen nach Selbstjustiz. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so.
Wieso hat das, was hat das mit Selbstjustiz zu tun?
Selbstjustiz ist vielleicht das Falsche, aber das klingt immer irgendwie, keine Ahnung, irgendwie fühlt sich das für mich so staatsfeindlich an. Keine Ahnung.
Ich habe ja nur was Positives zu berichten. Und zwar, der Digger hat das Thema ja so ein bisschen angemeldet. Und Trunkenheit am Steuer, gell? Das haben wir so krass besser geworden in Deutschland. Das ist unfassbar. Das ist eine Erfolgsgeschichte, muss man sagen. Das ist fast wie das Wirtschaftswunder nur auf der Autobahn. Also, und zwar, so, pass auf. Trunkenheit am Steuer, gell? Polizeilich erfasste Fälle. Ich sag quasi die Unfälle quasi, Zahl der Unfälle pro Jahr und dann Todesfälle pro Jahr. Und ich habe 95 waren die Unfälle 92.000. Und
im Zusammenhang mit Alkohol.
im Zusammenhang mit Alkohol, genau, 92.000 Unfälle im Jahr 95 und 1.716 Tote, gell? Und die Linie, also, und der Graph ist ziemlich linear, deswegen kann man das, kann jetzt weitermachen mit 2021. Da sind es insgesamt nur noch 32.000 Unfälle. Also, das ist krass, das ist quasi nur noch ein Drittel.
Hast du die Zahlen von vor Corona?
Ja, das geht, aber das ist so ein Trend, also der relativ, das wird immer weniger.
Okay. Aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, natürlich, wie viel in der Zeit kontrolliert wurde, weil vielleicht wird auch immer weniger kontrolliert, sozusagen.
Unfälle.
Ja gut, wenn ein Unfall ist,
also wenn ein Unfall ist, die Cops kommen und messen im, genau, das ist eigentlich schon
nicht immer
relativ aussagekräftig, finde ich. Auf jeden Fall ist von 92.000 ist es runtergegangen auf 32.000 Unfälle, was insane ist.
Ja.
Und Todesfälle von 1.716 auf 165.
Krass.
Das ist mal echt krass.
Ja, das ist echt krass.
Ja.
Interessant wäre es zu sehen, was so Faktoren dafür sind. Wieso,
ich will warum nicht das so ist, gell?
Ich will nicht der Grinch sein, aber wird nicht bei jedem Unfall Alkoholtest gemacht, so, ne? Das ist nicht so. Das ist nicht so.
Also zumindest wahrscheinlich, wahrscheinlich, viel Spaß beim Schnitt, Digga.
Ja, Alter, ohne Scheiß. Jetzt schon, echt.
Ich gehe mal davon aus, dass es nur Unfälle sind, wo Leute ins Krankenhaus kommen, weil dann wird auf jeden Fall ein Blutalkohol gemessen.
Ja, dann macht's Sinn.
Ja, also wir haben jetzt auch keinen Anhaltspunkt, dass sich da irgendwas geändert hat mit dem Kontrollieren von Blutalkohol. Ich glaube, das wird ja immer noch einfach
kontrolliert. Ich kann es nur deswegen eben, weil ich halt die eigene Erfahrung habe. Ich hatte einen Unfall auf der Autobahn, bla bla bla, hin und her, war nicht alkoholisiert, stand nicht unter Drogen, gar nichts, aber da wurde auch kein Alkoholtest bei mir gemacht, obwohl ich
einen Unfall verursacht war. Das ist dann schon eher dann, wenn du ins Krankenhaus kommst.
Ja, da war ein Polizeiwagen da. Da waren drei LKWs verwickelt, 340-Tonner, mein Auto. Insgesamt waren es 6 Leute, weil ich ein voll besetztes Auto gehabt habe. Und da ist eine einzige Polizeistreife vorbeigekommen, hat gefragt, ob irgendjemand verletzt ist. Nein, okay, der Abschlepper kommt gleich, danke, Servus. Das war das Geschehen. Was? Und ich hatte nur Glück, weil ich wusste nicht mal, wie ich nach Hause kommen soll. Das einzige Glück, was ich hatte, war, dass der Fizzle, liebe Grüße an der Stelle, ist bei der Feuerwehr, ein Kumpel von uns. Und der hat sich dann erbarmt. Den konnte ich dann quasi anrufen so. Und der hat es dann auch mitgekriegt mit dem Unfall und hin und her. Dann ging das so aus, dass ich mich darum kümmern musste, nach Hause zu kommen. So wie alle anderen die an dem Unfall beteiligt waren. Also wir waren da komplett auf uns alleine gestellt.
Krass eigentlich, ja.
Ja, voll. Also da ja auch mal, was ist jetzt los? Das Auto war kompletter Schrott.
Ja, aber ich krass, oder?
Die haben wir schon mal gepostet, glaube ich sogar.
Ja, die Todesfälle haben sich halt, ist halt nur noch ein Zehntel.
Ja, das ist total krass. Ich meine, innerhalb dieser Zeit sind wahrscheinlich auch die Autos sicherer geworden, denke ich mal.
Wollte ich auch gerade sagen. Also das hat safe auch einen Einfluss darauf, wie sicher die Autos geworden sind.
Ja, weiß ich nicht, was dann noch alles für Faktoren gibt. Aber ich glaube, glaubt ihr zum Beispiel, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, wie in der Gesellschaft sowas bewertet wird, wenn jemand alkoholisiert Auto fährt?
Also ich glaube, das hat sich krass mehr verändert.
Geächtet.
Ja, mit Sicherheit. Ja.
Also ich sag meine Meinung, dass es in Bayern eine andere Nummer ist als in Berlin, wenn du besoffen fährst. Alleine auch schon wegen der Alkoholgrenze. So.
Es ist jetzt keine Evidenz oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass so die Generation unserer Eltern eher sehr fahrlässig doch umgegangen sind mit Drink and Drive.
Das kann auch gut
sein. In unserer Generation, ehrlich gesagt, zum Freundeskreis und so, kenne ich das eher, dass das geächtet wird. Ja,
ich kenne auch Stories, Alter. Ich kenne auch Stories von LKW-Fernfahrern, die total Hacke mit 2 Promille Alkoholiker fahren. Ja. Das wird dir anders, lustig. Alter, wenn du das weißt, dass solche Leute auf der Autobahn unterwegs sind.
Cut!
Wir sollten uns nicht so oft mit rechtlichen Sachen beschäftigen,
weil wir absolut keine Ahnung haben.
Na, wir sollten nichts. Ich wollte eigentlich nur kurz darauf eingehen, dass ich dieses neue Gesetz gut finde, Alter. Und ihr macht's da, ich gebe euch jetzt einfach die Schuld, ihr macht's da jetzt quasi Sodom und Gomorra draus, Alter.
Ja. Also, liebe Zuhörer, wir haben absolut keine Ahnung. Also, ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr mehr Ahnung habt. Genau, gehen wir zum nächsten Thema über. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt ausführlich behandelt.
Ich glaube mal kurz das auf die Playlist machen. Ist eine halbe.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Zeit. Halbzeit, Playlist-Time, Leute. Jetzt wird mal richtig abgemuckt.
Halbzeit-Show kommt jetzt.
Ich habe neue Sounds, die ich mir mal wieder hier reingezogen habe.
Ich habe auch was. Und zwar habe ich eine Reise in die Vergangenheit meiner Jugend mit Nelly Furtado, Say It Right. Das war so ein Lied, was immer in irgendwelchen Clubs lief, wo wir waren und immer alle mitgesungen haben.
Ach so. Achso, das wünschen dir wirklich.
Ja. Boah. Ja. Ah, ich habe auch noch ein anderes Lied.
Ja, wünsche halt zwei, komm.
Das ist ein bisschen kontrovers.
Oh.
Das ist ein bisschen kontrovers, aber ich würde es unter Kunstfreiheit zählen, weil das ist so ein Liedermacher. Und Liedermacher sind ja oft kontrovers. Das sind ja auch quasi, wie sagt man sowas, also so politische Satire.
Wieso, wie heißt kontrovers? Der heißt der Efar Braun oder wie heißt der dann?
Nee, der heißt Rheinland Grebe.
Ach, der ist super,
der ist cool. Super cool. Reinhard Grebe.
Grebe ist mega cooler Dude.
Und der hat ein Lied, das heißt Der Präsident über den Bundespräsidenten. Und das fand ich sehr lustig. Teilweise krass, aber es ist ein Zitat, von dem her.
Ich finde den total cool, total sympathisch.
Das habe ich mir schon gedacht, dass es vor allem dir auch gefällt, Bossi. Ja. Das tue ich auch drauf. Das ist sehr lustig. Vor allem das Lied, Ende von dem Lied finde ich sehr witzig.
Ja, und wenn wir schon bei ein bisschen, ja, eigentlich passt das überhaupt nicht dazu, aber ich wünsche mir von Flogging Molly, da haben wir nämlich noch überhaupt gar kein Lied drauf. Flogging Molly kennst du natürlich.
Ja, klar.
Und weil zwar
gestern Drunken ist auf dem Konzert.
Lullabies. Drunken Lullabies, also ja,
bekannteste Lied
von Lullabies. Ja.
Mhm. Das ist nice. Ich hab so einen coolen Chill-Out-Sound, den habe ich letztens in einem Stream gehört und ich finde den richtig geil. Der Track heißt Solitary Days. Days, D-A-Z-E geschrieben, von Gabriel Ananda und Makeo Plex. Sau cooler, so Chill-Out, geil-Sound irgendwie. Weiß nicht, wie
was so das für eine atmosphärische Musik eher.
Ja, mehr Atmosphäre, aber schon mit Bass geführt. Also ist schon geil. Also einfach geil. Hast du es gefunden?
Ja.
Cool. Hätte ich auf jeden Fall gerne drauf. Und das ist für heute auch mein einziges Lied, was ich hören will.
Gut. Und wo findet man diese Musik, diese wundervolle?
Die findet man auf @soundtodorf. Einfach bei Spotify nachschauen.
Nicht Sound, aber.
Also ich habe immer das Ads drin. Sound to Dorf, die Playlist hat einfach Sound to Dorf, schaut zu Spotify nach. Solltet ihr gerade diesen Podcast nicht auf Spotify hören oder unsere Sound to Dorf Liste, Playlist findet ihr auf Spotify. So muss es richtig heißen.
Ja, und die ist sehr lang mittlerweile.
Ja, übrigens, da wollte ich verschoben. Ich habe letztens Hardcore-Fenster geputzt. Das dauert bei meiner Fensterfront hier ein bisschen lang und habe die Sound to Dorf Playlist reingemacht. Auf einmal kam da so ein Piano-Konzert. Wer von euch hat sich irgend so ein Piano-Konzert gewünscht? Das kann vom Schock nur sein, oder?
Das kann
sehr ist einfach, sein. Das ist ein fucking Klavier, das spielt da, keine Ahnung, 15 Minuten.
Ja, ist doch geil.
Ich dachte so, what the fuck, so demotiviert, wenn es um Fensterputzen geht.
Ja, das ist halt wie's Leben. Die Playlist ist wie's Leben. Manchmal geht's auf, manchmal geht's bergab. Dann zieht sich's manchmal und manchmal geht's ratzfatz.
Aber ja, grundsätzlich finde ich die Playlist geil.
Jo. Und von der Playlist gehen wir in unsere neue Kategorie Top 3.
Top 3.
Welche Top 3 haben wir diesmal mitgebracht? Top 3 Filme.
Die besten
Filme. Da bin ich ja gespannt.
Aller Zeiten.
Unserer Meinung nach.
Genau, und ich würde mir auch wünschen, also es wäre cool, wenn der ein oder andere von euch seine Top 3 einfach mal uns schreiben würde. Das darf mir auf jeden Fall sehr interessieren. Und dazu muss ich auch sagen, Top 3 Filme ist natürlich unmöglich. Also
das
man
fand ich
die
übrigens noch schwerer als bei den Liedern und bei den Bands. Ja. Es gibt
das
so viele,
schwierig.
So geile Filme und deswegen ist es auch wirklich sehr schwer. Aber ich habe so ein paar Sachen, muss ich sagen, die zählen da rein. Lustigerweise habe ich das heute auch meiner Freundin erzählt. Und die hatte Platz 1 und 2 von mir, wusste sie sofort. Platz 3 war dann ein bisschen schwieriger.
Bei mir ist nicht so schwer, weil ich kenne nur 3 Filme, so wie Basti sagt.
Ja, das war lustig, weil Basti hat das Thema vorgeschlagen und hat gesagt, ja, Digga, du sagst halt einfach die 3 Filme, die du gesehen hast. Ja. Na gut, also, besten Filme aller Zeiten. Wir fangen wieder an mit Platz 3, würde ich sagen.
Mhm.
Ja.
Und, Digga, möchtest du uns sagen, was bei dir auf Platz 3 ist?
Weil, ja.
Ach genau, ich wollte noch dazu sagen, ich bin mir sicher, ich kann Diggers Platz 1 und 2 erraten. Die weiß ich. würde ich jetzt behaupten. Und beim Basti bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Platz 1 erraten kann.
Ich glaube, okay, ihr könnt bei mir beide Platz 1 erraten. Bei 2, glaube ich, ist schon fail. Aber wir werden sehen. Aber
schreibt die auf, Robert, und dann schauen wir nach.
Ja, genau, ich merke mir das jetzt einfach.
Ja, du lügst dann.
Ihr könnt mir schon glauben, dass ich da nicht...
Nein, da wird nichts geglaubt.
In dem Fall glauben wir da.
Ja, okay. Also, Platz 3. Platz 3, ich schwöre, da wäre im Leben keiner drauf gekommen. Und ich habe tatsächlich hin und her überlegt, weil ich hatte da ein paar Kandidaten. Und auch wenn es jetzt für mich peinlich werden sollte, ist mir egal. Ich gehe da ganz, ganz weit zurück in meine Kindheit. Und ich werde den Film, weil es ist ein Film, soweit ich mich erinnern kann, werde ich auch meiner Tochter zeigen.
Werde ich auch meiner Tochter zeigen. Dass du dir nicht mal sicher bist, ob das
ein Film ist, ob es ein Film ist.
Doch, es ist schon ein Film. Und ich finde den, einfach weil wir den als Kinder gesehen haben, da war ich halt ein Minikind. Und bis heute kann ich mich halt an das erinnern. Und es gibt keinen Film. Es gibt Filme, die habe ich letzte Woche gesehen und an die kann ich mich heute nicht mehr erinnern. So, und das ist mir aber so extrem im Gedächtnis geblieben, einfach weil da so auch, ja egal, ich sag's jetzt einfach mal, also für Kinder möchte ich vorschlagen, Platz Nummer 3, Mary Poppins, den Film.
Oh, guter Film.
Krass,
finde ich richtig gut.
Ist ein Film, ne, ja.
Fun Fact, ich habe heute erst einen Mary Poppins-Witz gemacht an der Kasse, weil ich einkaufen war und ziemlich, mein Rucksack war prall gefüllt. Und dann war ich so alleine an der Kasse und die Kassiererin hat mir halt so zugeschaut, wie ich halt immer mehr aus meinem Rucksack raushöre. Und da habe ich gemeint, das ist wie bei Mary Poppins so
unendlich. Dann hat sie gesagt, Sicherheitsdienst, da ist wieder so einer.
Dann hat sie gesagt, wie bitte? Und dann wollte ich schon abwiegeln. Da habe ich gemeint, na, passt schon.
Du hast das Bügeleisen aus dem Rucksack geholt und hast sie drüber gezogen.
Aber dann hat sie gemeint, ja, wie bei Mary Poppins, haha.
Na, der Unstand, bis heute kenne ich noch dieses Supercalifragilistic-Espialidoktisch, dieses Wort klingt doch und doch, bla 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 bla. So, das ist.
Es gibt ja eine Neuverfilmung davon, also seit kurzem, seit 3 Jahren oder so. Die habe ich nicht gesehen. Ich kenne auch nur die alte, die ist bei mir auch total kindlich verklärt. Ich habe den auch mal wieder gesehen. Ich glaube, der ist, also ich finde den auch cool. Ich glaube aber, der ist schon auch gar nicht so ohne, wenn man den heute mal anschaut, durch so eine bisschen kritischere Brille mit was das so Rollenbilder sein, ja, und Ideologien angeht und so.
Aber so ist es mit sehr viel heutzutage, ne? Wenn man sich da mal ehrlich ist. Also wenn man das alles von früher, aus den 90ern, sich heutzutage reinzieht, ist viel schwieriger.
Das ist nicht aus den 90ern, Alter. Mary Poppins ist aus
80er?
Nee, das ist
60er, so 50er.
Sehr, sehr alt.
Ach so. Ja, okay, wir haben es halt in den 90ern gesehen.
Oder 40er vielleicht sogar.
Also wir, ach, jetzt hör aber auf.
Aber tricktechnisch ist der ziemlich gut. Ich habe mal ein Video angeschaut, weil damals war das ja noch nicht so easy.
Das ist ziemlich krass, gell, wie die es gemacht haben.
Ja.
Du hast bestimmt das gleiche Video gesehen wie ich von Corridor Crew.
Ja, wahrscheinlich.
Warte, ich will mal kurz gucken, wann der rauskommt.
Ja, schau mal, bin jetzt gespannt. Also 40er nie im Leben, eher 60, 70, ich sag sogar 80er.
Nee, Alter, nee, niemals. Früh älter ist der. Also ich glaube auch so 50er, 60er, kommt schon hin.
Ja, Kruzifix. Also ganz kurz von mir, dass ich das auch mal sagen kann, wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr euren Kindern vorspielen sollt oder wenn ihr einfach vermeiden wollt, diesen neuen modernen 3D-Bullshit an eure Kinder weiterzuleiten, dann zieht euch mit eurem Kind, setzt euer Kind, sollt ihr ja nicht viel tun, nicht vom Fernseher setzen, aber Mary Poppins ist es wert.
Ja, 1964 ist Mary Poppins.
Ja, okay. Okay. Ja, kennst du das nicht? Also diese neumodernen 3D-Bullshit-Trickfilme, die jetzt alle so komisch sind, also heutzutage würde ich mir keine Trickfilme mehr anschauen wollen. Das war früher alles viel cooler. Tom und Jerry, alles schön 2D, so wie es gehört. Hin und her, so muss es sein. Und heutzutage
sagte der alte Mann.
Ja, und heutzutage muss es alles so plastisch sein und 3D und hin. Also komplett daneben, ohne Mann.
Ja, verkackte Kindheit. Von der Ästhetik her finde ich es auch schöner früher. Also, gut, Mary Poppins, cool, finde ich cool. Platz 3, Bassi.
Okay, ich bin natürlich ein bisschen nach Regisseure gegangen, weil ich wollte 3 starke Regisseure nehmen.
Lass mich raten.
Die ich liebe. Platz 3, ja, rate.
Also Regisseure, entweder Tarantino oder Nolan.
Also mal Platz 3 noch nicht.
Ja, aber Platz 1 weiß ich schon, was das ist.
Also mein Platz 2, ja, das ist sowieso, also das Ranking, die sind eigentlich alle auf der Platz 1, aber mein Platz 2, Platz 3 ist Goodfellas von Martin Scorsese. Einfach der Mafia-Film eigentlich, der neben dem Paten, finde ich, ganz viel so Mafia-Filme eben geprägt haben. Und Scorsese ist sowieso einer meiner Lieblingsregisseure. Der hat Filme gemacht wie Taxi Driver, Casino, The Departed, Shutter Island, Wolf of Wall Street.
Richtig krass eigentlich. Also was das
mehr für muss Portfolio man eigentlich nicht sagen, ja. Einfach sick. Ich liebe Scorsese-Filme und genau, deswegen ist das Goodfellas auf jeden Fall ein solider Platz 3.
Cool. Ja, dann sag ich mal meinen Platz 3. Und ich habe mich bei den Filmen vor allem danach gerichtet, was ich so eine für eine emotionale Bindung dazu habe. Jetzt gar nicht, das ist nicht unbedingt immer der beste Film, aber welche Filme ich halt gern sehe sozusagen, ja. Und die sind halt alle so aus der Vergangenheit eher. Es gibt aber auch in der Gegenwart ganz viele richtig geile Filme. Die könnte ich da auch alle mit reinzählen. Aber naja, wir haben ja nur 3 Plätze. Deswegen Platz 3, The Matrix.
Oh, ach, sehr krass. Ja, stark.
Das war auf
den bin ich gar nicht gekommen.
Film, der die Zeit, in, also ich habe den, glaube ich, genau im richtigen Alter gesehen, wo man sowas halt einfach ultra geil findet, wenn Leute in Zeitlupe durch die Gegend rennen und überall die ganze Zeit nur der Putz von der Wand fliegt und so. Und also
ja,
ist richtig.
Ja, wann ist der rausgekommen? So 99 oder so, gell? 98, ja, sowas. Und genau, so mit 12 oder so ist ja das halt richtig krass. Aber ich finde, als Erwachsener funktioniert der halt auch, weil er so existenzielle Fragen einfach stellt.
Ja, ist und einfach ein richtig geiler Film, finde ich. Könnte ich mir auch immer wieder anschauen. Das ist auch so ein Ding, diese Filme, die 3, das sind alles Filme, die ich schon ganz oft gesehen habe und die ich mir auch einfach immer anschauen kann.
Ja, und der neue sackt, by the way, mega.
Den habe ich nicht gesehen, will ich auch gar nicht.
So, ja, braucht man gar nicht anschauen, der ist richtig scheiße.
Und by the way, das Thema Matrix ist ja aktueller denn je. Ne? Zurzeit sprechen sie ja alle über, die Matrix holt mich, die Matrix jagt mich, die Matrix hat mich gefangen. Ein Andrew Tate wurde von der Matrix zerlegt. Ein Logan Paul redet jetzt davon, dass die Matrix echt ist, dass die Matrix existiert. Also das ist schon zurzeit ein Thema, die Matrix tatsächlich. Das ist schon weird, was so im Internet zurzeit, was
die Matrix angeht. Aber diese Idee, die da in Matrix verarbeitet wird, die war zu dem Zeitpunkt auch alles andere als neu, muss man dazu sagen. Also da gab es schon ganz andere Leute, die schon Jahrzehnte vorher solche Bücher geschrieben haben.
Ja, aber geiler Film, richtig geil.
Absolut geil. Da passt auch alles. Schauspieler, Setdesign, Musik, das Hauptthema ist ja der Hammer. Also geil. Ja.
Geil.
Okay. Dein Platz Nummer 3, Schoki.
Das war mein Platz Nummer 3.
Entschuldigung. Achso, Digga, wir sind durch mit Platz Nummer 3, genau. Gut, Platz Nummer 2, fange ich an. Robert, du sagtest, du wüsstest, was mein Platz Nummer 2 ist. Ich bezweifle es.
How High.
Oh, das ist ein guter Tipp, Alter. Ich dachte halt irgendein Bud Spencer-Film. Aber How High ist natürlich ein sehr guter
Tipp. Ja, es ist How High, ja. Lol,
das ist ja echt gut.
Fuck.
Das ist doch der einzige Film, den du wirklich sehr oft gesehen hast. Und halt wobei, dann die anderen auf Platz 1. Aber so.
Wobei ich aber sagen muss, Platz 2 wird sich tatsächlich eigentlich geteilt bei mir. Es ist How High. How High, meiner Meinung nach, der Überkifferfilm, den man sich reinziehen kann. Wir haben, und das ist Fact, so, das ist einfach Fact, wir haben den damals mit unserem Freundeskreis mit allen Untertiteln und in allen Sprachen gesehen. Also wir haben den Film so gesuchtet, wir haben den in jeglicher Version gesehen damals, den Film.
Der ist seit wochenlang einfach nur Glaufer, der Film.
Genau, aber trotzdem ist es so, dass ich einen Slash machen muss und 8 Mile kommt da noch dazu. Also,
ja, ist auch geil, ja.
Das ist halt einfach so. Film.
Ja. Nicht schlecht,
also,
nicht schlecht.
Okay, du hattest recht, ja.
Meine Platz 2, das war eine schwierige Entscheidung, weil es hätte auch Platz 1 sein können. Robert, jetzt kommt der Tipp. Aber welcher Film?
Reservoir Dogs.
Exakt.
Das kenn ich, Reservoir Dogs. Gar nicht.
Mein Platz 2, der erste Film von Quentin Tarantino. Und ja, der ist einfach so ikonisch. Das ist so auch, ist natürlich wieder ein Gangsterfilm. Aber es ist so ein ikonischer Gangsterfilm, finde ich. Und der funktioniert immer noch. Ich habe den schon 1000 Mal gesehen. Und ja, also Quentin Tarantino war es einfach, wie man coole Gangster inszeniert.
Ja, das stimmt.
Ja. Quentin Tarantino ist sowieso einer meiner Lieblingsregisseure. Ich meine, Kill Bill, Inglourious Basterds, Pulp Fiction. So.
Ja.
Was will man mehr, ja.
Aber Quentin Tarantino ist voll der Ass eigentlich.
Ja, so. Der neueste war auch gut. Findest du?
Ja, ich habe letztens so ein Interview auch von ihm gesehen, so, da hat er einfach einen Fan verprügelt. Also, okay, nicht verprügelt, er hat ihm eine reingehaut, sagen wir es so. Er hat ihm eine
reingehaut. Was hat der Fan gemacht? Warum hat er dem eine reingehaut?
Er hat ihn verfolgt, weil er unbedingt ein Foto und keine Unterschrift haben wollte. Also, und ihm hat es dann irgendwann gelangt, weil er dann vor seinem Hotel stand, hat ihm eine ballert.
Okay, das ist natürlich nicht cool.
Aber nicht nur deswegen, er ist grundsätzlich so ein bisschen Ass nach außen so. Er weiß, was er drauf hat. Er weiß um seinen Wert. Und es lässt er sich aber auch raushängen. Meiner Meinung nach.
Ja, aber ist ja auch einer der besten Regisseure unserer Zeit.
Ja,
deswegen finde ich, kann er sich gern was rausnehmen, weil es einfach Genius ist.
Ja.
Ja.
Okay. Schossi hätte gern, dass Quentin Tarantino ihn schlägt, will er damit sagen.
Ich darf mich freuen, ganz ehrlich. Wenn ich der Fan gewesen war, dann darf ich mich freuen, ja.
Wie schaut's beim Schockland aus?
Ja, Platz 2, ein Film, den ich mir jedes Jahr auch anschaue und auch auf Blu-ray mir gekauft habe extra deswegen. Und der auch eine extrem geile Entwicklungsgeschichte hat. Kevin allein zu Hause oder Home Alone,
wie er im Original. Ach, krass. Ja, ich habe den Weihnachten mir auch geschaut wieder.
Ich auch
zweimal. Und ich habe den ewig nicht mehr gesehen und ich finde, der funktioniert immer noch so wahnsinnig gut. Ich bin instant mein 6-jähriges Ich wieder. Ja. Es ist die Mucke, alles. Ich höre Gänsehaut von dem Soundtrack oder schon. Ja. Und so als Film funktioniert der wahnsinnig gut. Ja.
Ich finde die ganze Ästhetik ist so geil. Also, wie dieses Haus eingerichtet ist, diese ganze Story ist eigentlich auch wieder Schmarrn. Die Gangster sind so liebenswürdig irgendwie und alles ist so harmlos. Das ist auch irgendwie so schön, dass eigentlich alles total harmlos ist. Und als Kind, wenn man den sieht, als Kind, dann ist es natürlich absolut geil, wenn man sich genau das vorstellt, wie man die Gangster fertig machen würde, man wird es auch so machen und so und überlegt, wie man, was man anders machen würde und so. Also von dem her total geil. Schaue ich mir immer an. Habe ich dieses Jahr zum ersten Mal auf Polnisch gesehen.
Hast du es verstanden?
Ja, sicher.
So sicher ist es nicht.
Ja, ich verstehe schon Polnisch. Also ich verstehe eigentlich alles.
Also ich, wenn mir polnische Nachrichten anschaue, dann verstehe ich kein Wort.
Ja, polnische Nachrichten sind speziell, das muss man sagen. Die sind sehr schnell und so. Aber so ein Spielfilm.
Na gut. Ja, aber ja, Kevin allein zu Hause auf jeden Fall richtig, richtig gut.
Und dann kommen wir auch schon zur Platz Nummer 1. Ich fange an, aber das ist bei mir tatsächlich kein riesiges Geheimnis. Jeder, der mich kennt, weiß das, kann sich das vorstellen. Also, was ist es?
Bud Spencer und Terence Hill. Aber welcher ist die Frage, weil da gibt es ja echt viele.
Eigentlich alles, was nicht irgendwie gerade mit Rittern zu tun hat. Also die ganzen, und wahrscheinlich ist das, aber es heißt halt so, also die ganzen Spaghetti-Western.
Sagt man so.
Einen Film sagen, Digga. Du musst ja schon ordnen. Du musst dich schon entscheiden für einen Film.
Das geht nicht. Also es ist zum einen die rechte und die linke Hand, die rechte und die linke Hand des Teufels. Safe. Ja. Dann das Krokodil und sein Nilpferd. Safe. So.
Du musst dich für einen entscheiden, Digga. Du kannst es nicht alle Filme
aussuchen. Ich muss gar nichts.
Nee. Dann ist es die rechte und die linke Hand des Teufels.
Ja. Ja, okay, damit könnte ich leben. Aber grundsätzlich alles, was Bud Spencer und Terence Hill produziert haben, außer diese komischen, das war dann eben diese komischen Ritterfilme, das war also der Anfang noch, der ganz, ganz Anfang, wo noch nicht klar war, wo die ganze Reise hingehen soll, das ist jetzt nicht unbedingt so sehenswert, damit möchte ich nicht sagen, also alles, was Bud Spencer produziert hat, ist an sich schon sehenswert, nur ist es halt für mich als Fan nicht das, was ich mir jetzt unbedingt jeden Tag reinziehen würde. Was ich mir reinziehen würde, sind die linke und die rechte Hand des Teufels, das Krokodil und sein Nilpferd, 4 Fäuste für ein Halleluja, 2 Asse trumpfen auf. Das sind alles so Sachen, die kann man sich hintereinander reinziehen, meiner Meinung nach, ohne dass es irgendwie langweilig wird. Ist einfach so.
Ja, finde ich aber auch sehr lustig, die Filme. Die laufen ja auch immer Weihnachten und so. Da habe ich den einen gesehen, wo die zwei so Agenten sind, denen dann so ein Sprengsatz in die Zähne reingemacht wird.
Fällt mir gerade der Titel tatsächlich nicht ein, aber ich weiß, was du meinst natürlich. Ja.
Das ist ein Schwachsinn einfach. Das ist so unglaublich, aber es ist halt so lustig.
Und so sympathisch wird halt nicht mehr gemacht. Ja.
Klamauk.
Ich bin dran mit Platz 1.
Platz 1. Also und Christopher Nolan, oder?
Nee.
Okay.
Aber mein Platz 1, also ist absolut mein Lieblingsfilm. Den habe ich auch schon 1000-mal gesehen. Ich finde den auch genial einfach. Ich finde das einfach auch ein mega guter Film. Von David Fincher, 1999, Fight Club.
Ja.
Okay. Geil, ja. Enough said eigentlich. David Fincher ist sowieso auch mega cool. Bin auch großer Fan. Weirdo. Hat auch, der macht auch eher weirde Sachen. Ich habe auch nochmal so ein paar Filme von ihm mir aufgeschrieben. Sieben zum Beispiel. Ich finde, der kommt auch an Fight Club ran. Das ist auch mega krasser Film. Zodiac ist auch ziemlich geil. Die Serie Mindhunters habe ich vor einem halben Jahr oder so erst mal so zu Ende geschaut. Die kann ich auch nur empfehlen. Die ist auch richtig, richtig geil. Und The Game, ich glaube, den mag der Robert ziemlich gern.
Den habe ich, glaube ich, sogar auf DVD. Aber ich glaube schon.
Und Benjamin Button, das ist auch ein guter Film von Fincher.
Das ist von Fincher, echt?
Mhm. Das ist ja auch ziemlich crazy.
Aber das basiert
auf
ja
jeden
auf
dem Buch,
glaube ich, oder so.
Passt auf jeden Fall ins Konzept, finde ich. Genau, das ist mein Platz 1. Das ist einfach fett, der Film.
Ja. Hätte ich jetzt nicht erraten. Aber der ist auch ziemlich cool, muss man sagen. Mein Platz 1 ist der beste Film
aller Zeiten. Ich habe den vorher, fuck, mir ist der vorher eingefallen. Ich war mir fast sicher. Und jetzt habe ich ihn wieder vergessen. God damn it. Ich hätte es, okay, jetzt ärgere ich mich vorher, wenn du das sagst. Aber schieß los.
Was kann es anders sein als Back to the Future?
Ja, genau. Ich wollte sagen, ja, zurück in die Zukunft, natürlich. Ah, wäre bei mir auch fast drauf gelandet.
Also vor allem Teil 2, also es gibt ja 3 und ich finde, Teil 1 ist geil, Teil 2 ist der geilste und Teil 3 ist so, meh. Aber ja, absoluter Hammerfilm, mache ich total gern. Was soll man dazu noch sagen? Also da habe ich mir auch die Blu-ray-Box gekauft. Und da gibt es extrem viel Bonusmaterial. Auch sehr geil, weil da sind nämlich die Casting-Tapes drauf für alle Leute, also nicht für alle, aber für viele Leute, die halt für die Rollen angedacht waren. Und da sind teilweise Leute dabei, die heute voll die Superstars sind und damals halt gerade angefangen haben. Ich glaube, da ist sogar Ben Stiller zum Beispiel.
Ach, geil, krass.
Aber da war der halt 17 oder so.
Naja. Ja, Back to the Future ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also die kann man sich auch immer anschauen. Und das ist so ein richtiger Feel-Good-Movie einfach.
Auch wieder so ein harmloser Film eigentlich. Wie Kevin allein zu Hause. Da passiert nichts Ernstes irgendwie. Alles ist irgendwie so, ja, keine Ahnung.
Einfach ist auf jeden Fall die Trilogie, die Geschichte geschrieben hat.
So. Und quasi der Film, der das Easter Egg erfunden hat. So ein bisschen.
Ist es
so? Oder diese Referenzen auf sich selber sozusagen. Weil ja also in jedem Teil bestimmte Sachen einfach passieren, weißt du?
Ja, gut, das stimmt, ja. Ja, also, und es ist irgendwie, klar, Back to the Future hat ja diese eine Schwäche, die immer vorgeworfen wird, so eine Logik, so ein Logikfehler, warum diese ganze Geschichte nicht funktionieren kann, also abgesehen davon, dass es keine Zeitreisen gibt, dass man sagt, das geht nicht, weil die Mutter müsste ihren Sohn erkennen, in den sie sich ja als Teenagerin verliebt hatte, aber gut, dafür müsste man die Story jetzt
auswählen. Ja, aber wenn das irgendwie so lang her ist, dann vielleicht nicht.
Naja, wenn der genauso aussieht wie dein Sohn und du warst bei denen verknallt. Also.
Ja, gut. Ja, aber da muss man ja mit Logik hergehen
für solche Filme. Genau. Es geht ums Gefühl und der erzeugt viele positive Gefühle.
Ja.
Und das waren unsere Top 3.
Filme. Aber war wirklich schwierig. Es gibt halt noch so viele andere Sachen. Terminator hätte man nur sagen können.
Ja, Terminator Jurassic 2. Jurassic Park, Stirb Alien. Langsam.
Ja, Stirb Langsam, okay, ja.
Also, auch Herr neue Ringe. Sachen zum Beispiel. Herr der Ringe ist mir wurscht. Aber neue Sachen, wie zum Beispiel Mad Max, den neuen.
Oh ja, der ist auch stark.
Everything, Everywhere, All at Once. Ganz neuer Film, extrem geil.
Ja, und Old Interstellar. Boy ist auch ziemlich gut, den hätte man auch noch nehmen können. Aber gut, reicht ja jetzt mal mit Filme. Und wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns ja eure Lieblingsfilme einmal schreiben. Da bin ich auf jeden Fall neugierig, ja, was ihr so am liebsten schaut. My friends. Wir gehen jetzt, glaube ich, langsam in die Aftershow.
Oder? Na, warte, so 10 Minuten können wir noch machen. Ich muss ein bisschen was schneiden. Also das habe ich schon, ich habe ein bisschen auf die Uhr geachtet. So 10 Minuten können wir noch machen.
Aber müssen wir ja dann auch noch die Aftershow machen.
Ja, wenn das eine Schwierigkeit wäre. Blöd daherreden.
Okay.
Also wenn ihr was habt, ich würde ganz kurz nur eine YouTube-Empfehlung geben. Ich habe einen YouTube-Kanal, den finde ich mega witzig. Der Typ macht nur Shorts, also maximal 1-Minuten-Videos. Und jedes dieser Videos dreht sich darum, Tiere, also aus der Tierwelt, Tiere zu beschreiben. Und zwar tatsächlich so, wie, also du hast einen Mehrwert, indem du was lernst. Nur das Vokabular, das es dafür benutzt, ist halt Street einfach. Und das verbunden das macht es halt
wenn
so.
Wenn du Scheiße anschaust.
Das macht das, diese Kombination aus wirklich ernsten Infos und Street Vocabulary macht es so witzig, Alter. Deswegen einer meiner YouTube-Kanäle Favorite so. Schaut einfach mal auf YouTube unter badcat.de, also ohne Punkt und ganz einfach badcat.de. So heißt der. Da könnt ihr euch mal gerne so das anschauen. Ich finde das so mega witzig.
Ich habe mir heute wegen dem Tipp habe ich mal Heiderbau Videos auch geschaut. Ist schon witzig, ja. Es sind halt immer so Fun Facts über so bestimmte
genau.
Tiere, so tasmanischer Teufel und Gorillas und Bonobos.
Super funny, also super funny. Mega gut finde ich das.
Ja, ich habe auch noch, ich habe ja euch ein bisschen genervt im Chat, weil ich mir Alone jetzt die dritte Staffel angeschaut habe. Ist ja dieses Survival-Format, gell? Also hab schon gemerkt, dass ich nicht so, weil
das ist natürlich nicht so. Das läuft übrigens auf D-Max, gell?
Ach krass, okay. Bei mir läuft's im Internet.
Weil wir hatten letztens hier so ein Dinner mit Freunden, wie Erwachsene das so machen. Und eine hat dann erzählt, dass sie sich Alone angeschaut hat. Und dachte ich mir so, davon habe ich nur von dir gehört bisher.
Und das gibt's wirklich?
Da gibt's wirklich Leute, die das so schauen. Und das
wohl es ist so eine sicke Serie einfach. Ohne Scheiß, ich bin begeistert, weil das ja quasi Seven vs. Wild on Steroids ist. Das ist, wir haben ja schon mit drüber geredet. Also das Konzept ist einfach, 10 Leute werden ausgesetzt in irgendeiner krassen Wildnis halt. Jetzt irgendwie in Argentinien, in den Bergen sind's ausgesetzt worden. Und im Grunde ist es der Letzte, der halt übrig bleibt, hat halt gewonnen. Also wenn du am längsten durchhältst und dort überlebst, hast du halt gewonnen einfach. Und das ist halt so krass, weil du hast ja keine Ahnung, wie lange du durchhalten musst.
Ja, das und ist echt so richtig
krass. Passieren halt wirklich krasse Sachen. Orni wird von irgendeiner krassen Spinne irgendwie gebissen, ja, so einer giftigen, wird ja auch immer so eingeblendet dann, was dieser Biss ist, den findet's cool. Halt so. Und dann behandelst du es ja mit Kräutern und das infiziert sich, was schon, die möchte aber nicht aufgeben. Und du gewinnst halt auch.
Das sind alles Pros.
Das sind alles Survival-Profis, genau. Und du gewinnst halt $500,000, wenn du gewinnst halt. Das ist natürlich auch eine starke Motivation. Und die Staffel, wo ich auch geschaut habe, hat mir einer so leid getan. Der ist vor Hunger halt schon langsam so verrückt geworden. Also hast du voll gemerkt einfach. Der Typ ist halt mega abgenommen und ist halt crazy geworden davon. Und anscheinend kann es sein, wenn du zu krassen Hunger hast, gell, dass du quasi nimmer isst, sondern Essen hortest.
Ach was?
Und das hat der gemacht, der hat quasi anfangs, weil das geht dann immer in Winterreihe, also im Herbst hat der ganz viel Fische gefangen und hat sich die aber irgendwie 30 oder so, gell, und hat die getrocknet und alles und hat sich die aber so aufgehoben, dass der irgendwie nur alle paar Tage einen Fisch isst, so. Das war aber viel zu wenig. Und die kriegen ab und zu mal Besuch und die werden halt durchgecheckt. Also wegen, was schon, ob die halt noch gesund genug sind, um da mitzumachen.
Müssen die sich auch jeden Tag melden, dass sie noch leben?
Ich glaube schon. Also ich gehe mal davon aus. Und die werden aber ab und zu auch besucht, weil die halt wegen Equipment und so, weil die sind halt da, die Staffel jetzt endet, glaube ich, irgendwie Tag 90 oder so.
Krass.
Und da wird natürlich Akkus getauscht und die kriegen ab und zu so einen Medizincheck. Und der Typ musste dann abbrechen, weil er quasi schon am Verhungern war.
Ach, und sich
obwohl der nur ends voll, na, der hat's schon gemerkt, aber der hat so gespart, weil der so lange durchhalten wollte und hat dann quasi so Essen gehortet, dass der quasi seine Hütte voller Essen gehabt hat, aber musste dann abbrechen. Der war Typ hat ausgeschaut, abgemagert und so.
Krass.
Crazy.
Aber wie machen die das da technisch? Also zum einen filmen die sich auch selbst und wie wird das ausgestrahlt, also die filmen sich selbst und wird es dann sozusagen, wird ja nicht tageweise ausgestrahlt wahrscheinlich.
Nee, das sind immer ein paar Tage dann. Da passiert am meisten, also das ist halt dann, was du siehst dann Ohren 5 Tage später oder so erst oder was schon, wenn nichts passiert ist. Genau, also ich glaube, das waren jetzt 12 Folgen, 90 Tage, kann man sich ja ausrechnen ungefähr.
Oh, krass.
Das ist halt cool, weil es passiert halt immer was. Was schon, also ja, was gezeigt wird, ist dann auch, genau, ja, und ist halt krass, wie die auch durchdrehen. Der Typ, der gewonnen hat, Alter, also das war so ein schöner Moment, weil der so gestruggelt hat und was schon, der hat irgendwie schon geheult, der hat irgendwelche Wurzeln dann gegessen, weil er halt irgendwie keinen Fisch mehr gefangen hat und so. Und dann hat er gemeint, ja, vielleicht kann er das essen und dann machte sie die Suppe mit dem und dann isst er diese Wurzeln und dann fangen die halt voll zum Heulen nur, weil die wie Karotten schmecken, weil sie so gefreit. Und also das, ohne Scheiß, Alone ist einfach mega. Ich liebe diese Serie. Also, und ich bin erst in Staffel 3, da gibt's ja 10 Staffeln oder so. Also ich kann nur voll Alone schauen.
Krass, davon habe ich noch nie gehört.
Also, und die sind hier halt. Und die sind super equipped. Also die haben auch so diese Kameras, die Bewegungssensoren haben, so Wildkameras.
Ja.
Und die ist ganz cool, weil die teilweise auch Fallen bauen und versuchen halt so Viecher zum Fangen und so. Und dann haben die halt auch immer, weiß ich, so ein Beweis, weil dann, was weiß ich, dann kommt mal ein Fuchs und klaut da den Köder und das ist dann auf dieser Kamera drauf. Also die sind besser equipped und haben, glaube ich, auch bessere Schulungen gehabt, wie sie sich halt filmen und so.
Achso, das wäre auch interessant. Wie viel kam, also die filmen sich nicht mit einer GoPro einfach, sondern haben dann halt mehrere Perspektiven auch und so.
Also die haben, glaube ich, einfach mehr Zeug und die Qualität ist auch irgendwie besser, also ja.
Und wie viele Leute fangen da an gleichzeitig?
10 ja immer. 10 Leute, genau. Und die haben halt so normale Tools, haben die Schuhe. Also jeder hat einen Schlafsack, so ein Tarp hat auch jeder und so Werkzeug halt, also so Säge, Feuerstahl, Schnur und sowas. Also ich glaube, die dürfen mehr als 7 Gegenstände mitnehmen.
Und wie wurden die auserwählt?
Was sind da, kann man sich, glaube ich, bewerben. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sind das alles so crazy Survival-Leute, so Survival-Lehrer oder Leute, die halt irgendwo am Arsch der Welt wohnen und so, die dann, genau, ganz cool, ja. Also Alone, checkt es einfach mal aus, ja, richtig geil.
Zusätzlich zu dem kommt jetzt ein neues Format und zwar vom Gewinner von Seven vs. Wild, das ist der Otto und da kommt jetzt dann bald ein neues Format, das heißt Arctic Warrior, die machen 5 Tage im Norden von Schweden, Finnland, im Lappland auf jeden Fall, da wo die Lappen wohnen. Und da geht's darum,
da wurde ja auch der Waschlappen lang, erfunden.
Genau. Ja. Da geht's darum, 5 Tage lang durch arktische Verhältnisse. Und da ist eben das coole Konzept: Ein Profi hat einen Anfänger dabei und die müssen als Team durchziehen und das beste Team gewinnt.
Ach, genau, das, wie du es letztes Mal gesagt hast.
Genau, geiles Konzept und so, und das ziehen sie jetzt auf. Wann genau das jetzt kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, die nächsten Monate gehen die auf diese Expedition. Einer der Teilnehmer, also der Otto, der Gewinner von Seven vs. Wild, der hat Montana Black eingeladen, mitzumachen. Montana Black ist so der größte Stubenhocker ever. Und der wurde eingeladen und der überlegt aktuell noch. Und ansonsten sind da halt eben Profis gemischt mit Anfängern und das beste Team gewinnt dann. Also da bin ich auch sehr gespannt, werde ich auch berichten davon, wann das losgeht, wie, wann, was, Regeln,
etc. Ach so, ich dachte, das war schon.
Nee, kommt erst noch. Also es ist ein ganz frisches Thema. Da werden gerade die Leute eingeladen, da werden gerade die Spots, werden jetzt gerade rausgesucht und so weiter. Also richtig, richtig.
Das ist wahrscheinlich jetzt der nächste Boom auf YouTube, dass man so Reality-Shows produziert.
Ja, wobei ich schon sagen muss, deswegen habe ich so auch das auf das Alone bis jetzt noch nicht so reagiert, weil ich einfach zurzeit so ein Überlebens-Overdose habe irgendwie. Also ich brauche eine kleine Pause jetzt nach Seven vs. Wild, bevor ich mir das nächstes reinziehen kann. Ich bin nicht so der Wildlife-Fan, der sich das ständig reinziehen kann mit so Überleben hier, Überleben da, sondern ich brauche da dazwischen eine Pause, damit ich halt das nächste dann anfangen kann. Also ich werde mir definitiv Alone reinziehen, weil ich das Konzept auch sehr, sehr krass finde. Eben je länger, desto krasser. Gar keine Frage. Dieses Open-End-Ding macht mich halt einfach sehr, sehr neugierig. Ja. Aber ich brauche dazwischen doch eine Pause. So dieses Überlebensding ist cool. Mal anschauen. Ich meine, Seven vs. Wild lief auch 2 Monate quasi. Aber ich brauche jetzt mal eine kleine Pause, damit dieser Overdose weggeht, damit meine Rezeptoren sich wieder leeren können, damit da neue Überlebensgeschichten andocken können quasi.
Na gut, wie schaut's aus? Wollen wir in die Aftershow gehen? Erlaubst du, Digga, jetzt?
Lasst uns einen gemütlichen Moonwalk in die Aftershow rüber machen.
Oh, Moonwalk.
Ich hätte fast Cripwalk gesagt, aber Moonwalk ist mir schneller eingefallen. Ansonsten, yo, das war's für heute wieder, meine Damen und Herren. Das war Folge 108, glaube ich.
Ja.
Yes. Dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr mal wieder dabei seid. Aber bevor wir jetzt wirklich komplett rübergehen in die Aftershow, die ihr übrigens auch verfolgen könnt, und zwar, wenn ihr Patreon werdet, wenn ihr ein Unterstützer werdet, ein aktiver Unterstützer, dann oder werden wollt, dann kommt rüber auf patreon.com/downtodorf. Dort könnt ihr uns aktiv unterstützen mit einem Unkostenbeitrag von 2 oder 5 Euro. Dabei sind die Verfügbarkeiten an Material, was wir dort für euch zur Verfügung stellen, absolut die gleichen. Es geht einfach nur darum, wer uns mehr unterstützen will oder kann, der kann auch mehr geben.
Wer uns mehr lieb hat.
genau, wer uns mehr lieb hat. Und ansonsten sind auch 2 Euro. Wir sind um alles natürlich sehr dankbar und freuen uns, wenn ihr überhaupt diese Geschichte nutzt und uns supportet. Das freut uns sehr, das hilft uns. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, bedanken wir uns auch mal grundsätzlich bei den Patreons dafür, dass sie uns unterstützen, und zwar namentlich, denn auch ihr werdet namentlich erwähnt, wenn ihr uns unterstützt mit einem Unkostbeitrag von eben 2 oder 5 Euro, genauso wie zum Beispiel die Julia das tut. Vielen Dank, liebe Julia, für deine Unterstützung.
Vielen Dank, liebe Lena, für deine Unterstützung.
Und danke, Stevie, für deine Unterstützung.
Danke, lieber Werner, für deine Unterstützung.
Lieber Andi, auch dir mein ein Kussi auf die Muschi.
Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Vielen Dank, Bene, auch für deine Unterstützung. Genau, dann wünschen wir euch auf jeden Fall geile
Zorro
Woche.
Fehlt. Zorro hätte ich auch Zorro noch erwähnt. Oh. Jo, das Beste kommt zum Schluss. Zorro, vielen Dank auch für deine Unterstützung.
Aber ich wollte noch was Kurzes sagen. Wenn ihr coole Ideen habt, also nicht ihr zwei, sondern die Leute, die zuhören, was wir in den Top 3 behandeln sollen, also Top 3, beste Top aller Zeiten hier. Dann schickt uns doch gerne Nachricht at downtodorf bei Instagram. Und wenn die Idee cool ist, dann nehmen wir die gerne an. Aber wir haben auch viele Ideen und so. Aber wenn ihr eine coole Idee habt, bauen wir die gerne ein.
Ansonsten und jetzt geht's in die ganz kurz. Ansonsten möchte ich nur schon spoilern für die nächste Folge. Nächste Folge, wenn ihr einschaltet, wird es eine Auswahl geben an Leuten. Ich werde euch die Möglichkeit geben, an einem Test teilzunehmen, um was es da geht, was genau ihr da machen könnt, was genau ihr da machen müsst, etc. etc. Das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Auf jeden Fall, solltet ihr da Bock drauf haben, möchtet ihr eine Testperson werden, natürlich alles kostenfrei etc., dann schaltet nächste Woche ein, wenn es wieder heißt Down to Dorf.
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 Ciao.
Ciao. Morgen ausschlafen nicht vergessen. Tschüss.
Weiter geht's, Digga, nicht ab. Nicht ab.
Du siehst es immer, wenn ich schon, ja. Aber gut, deswegen, schau, wenn ich es oben habe, dann siehst du, wenn ich oben schaue.